Peter und der Wald. Der Geo-Podcast mit Peter Wohlleben.
Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute gibt es wieder eine Folge Wald aktuell, in der ich eure E-Mails beantworte. Und also diesmal waren es wirklich wahnsinnig viel. Und deswegen machen wir ausnahmsweise zwei Folgen daraus. Das heißt, heute gibt es Teil 1 und in zwei Wochen die Fortsetzung mit Teil 2. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit der Folge und mit euren E-Mails. Ja, die sind schon wieder dran. Sind wieder einige reingetrudelt und im Moment ist es hier ziemlich warm. Draußen ist es aber noch viel wärmer. Ich habe hier ein Glas Wasser stehen, denn nicht nur Bäume müssen trinken, sondern ich auch. Also immer schön dran denken, wässert euch gut in diesen Zeiten. Übrigens ist mir aufgefallen, dass im Zusammenhang mit den Hitzetagen, die wir jetzt ja neulich hatten, dass die Rolle der Vegetation viel zu wenig berücksichtigt wurde, beziehungsweise überhaupt nicht. Ne, da war von sich aufheizendem Mittelmeer die Rede, von einem Höhenhoch, einer Hitzeglocke, alles richtig. Aber ein Haupttreiber der Spitzentemperatur, und das ist ja das, worauf es uns ankommt, das ist natürlich, wie stark sich die Oberflächen aufheizen. Das kennt man ja von weißem Autolack, schwarzem Autolack. Weiße Oberflächen oder auch Schnee oder weiße Gebäude im Süden Europas reflektieren die Hitze sehr schön. Schwarze Flächen wie Asphalt zum Beispiel heizen sich auf, da wird es noch viel heißer. Und so ist es eben auch mit Wald. Wald, das kennt ihr ja, kann es bis zu 20 Grad abkühlen. Also die Oberflächentemperatur von Wald, das ist hier bei uns gemessen über viele Jahre hinweg, ist an heißen Tagen 20 Grad kühler. Und das finden mir aktuell noch zu wenig Berücksichtigung. Dagegen arbeite ich natürlich kräftig an, wie ihr wisst. Aber gut, so viel zu der Hitze. Jetzt kommen wir mal zu euren E-Mails. Die erste ist von Marc. Marc, du nimmst Bezug auf die Folge Wald aktuell vom 6.5. und den Verzehr von Buchenblättern. Also du hast es mal ausprobiert und findest, die schmecken gut. Ja, und auch einen Salat daraus kannst du dir gut vorstellen. Ja, vielleicht nicht zu viel. Ich weiß gar nicht, ob da nicht auch Oxalsäure drin ist. Müsste man mal schauen, so wie bei Rhabarber oder so. Das soll man ja auch nicht kiloweise essen. Aber kiloweise Buchenblätter, das kriegt man so einfach auch gar nicht hin. Und du hast noch ein Foto dazugefügt, beziehungsweise zwei. Da geht es um einen Laubwald, wo die Bäume teilweise mit einem R markiert sind und Doppelstrich, das heißt Rückegasse, hast du schon richtig erkannt. Da sieht man noch nicht viel. Vielleicht kommt das noch, vielleicht wird in dem Fall ja tatsächlich schonend bewirtschaftet. Die nächste E-Mail kommt von Elisabeth. Elisabeth, du hast was Cooles gemacht, nämlich du hast eine Frage über Abgeordnetenwatch.de an den baden-württembergischen Minister Peter Haug gestellt. Ne, und du hast nach den hohen Holzeinschlägen gefragt, laut Bundeswaldinventur, die höher sind als der Zuwachs. Und deswegen wird der Wald ja zur Kohlenstoffquelle. Sehr schön. Und die Antwort, die er gegeben hat, die ist natürlich ja typisch Ausweichmanier. Ne, die hohen Einschläge, das läge an der Witterung, am Borkenkäfer und so weiter, muss man sagen, nee. Laut Bundeswaldinventur ist der Frischholzeinschlag sogar noch höher gewesen. Also man müsste dann ja, wenn man mehr Borkenkäferholz einschlagen möchte, dafür bei den regulären Durchforstungen zurückfahren, um im Rahmen der Nachhaltigkeit zu bleiben. Das ist aber ganz offenbar ausweislich der Bundeswaldinventur nicht gemacht worden. Und er weist auch darauf hin, man sollte das Ökosystem Wald, das wäre so vielschichtig und Holz wäre ein wichtiger Rohstoff und man sollte das nicht an den Holzvorräten festmachen, sondern daran, was der Wald künftig leisten sollte. Nee, du hast vollkommen ins Schwarze getroffen. Da hat Forstwirtschaft gegen die Nachhaltigkeit verstoßen und das wird überhaupt nicht als schlimm empfunden. Das wird schön geredet, wo man sagt, okay, wozu gibt es denn dann diese ganzen Gesetze? Wozu gibt es die Regelungen? Wozu gibt es diesen Ehrenkodex? Wenn dann im Zweifelsfall einfach gerissen wird und gesagt wird, ach, zukünftige Wälder reißen das schon wieder raus. Also so ganz grob würde ich das mal für mich zusammenfassen. Ja, also vielen Dank. sehr coole Möglichkeit, den Leuten mal mit unbequemen Fragen auf die Pelle zu rücken. Lieber Dirk, von dir kommt die nächste Antwort und du schreibst ganz, ganz liebe Zeilen über Wölfe, den Podcast, den wir dazu hatten, die Podcast-Folge oder auch mit Elli Radinger, da haben wir auch schon mal über Wölfe und Raben gesprochen, also ganz, ganz liebe Zeilen, vielen Dank dafür. Und du hast eine Frage, dass deine Gefährtin immer wieder die These äußert, dass alte, große Bäume speziell an bestimmten Standorten des Waldgebiets so eine Art Wächterrolle innehaben. Weil ich da in meinem Buch Buchenleben, was ja so ein bisschen romanhaft auch gleichzeitig ist, diesen Rat der Alten beschreibe. Also das ist letztendlich ein Synonym dafür, dass alte Bäume tatsächlich auch Wissen an Junge weitergeben. Deine Gefährtin beharrt aber auf der Theorie, dass diese Bäume die Rolle zukommt, die Mitglieder des Waldes vor Gefahren zu warnen, noch über das Maß hinaus, wie es Bäume sowieso schon tun. Ob ich sagen würde, dass man dem zustimmen kann, da kann ich nur sagen, keine Ahnung. Wir wissen, dass alte Bäume, Suzanne Simmert hat das mal so als Art Hub geschrieben, also so wie so ein Verteilerstation auch für Nährstoffe und so darstellen können. Also gerade die ältesten Bäume eine ganz besondere Rolle im Wald haben, das stimmt auf jeden Fall. Ob es jetzt die Rolle einer Wächterin ist, weiß ich nicht. Es ist auf jeden Fall, da wird Wissen, da werden Informationen von vielen, vielen Jahrhunderten bewahrt und sie spielen wohl auch in Bezug auf die Nährstoffverteilung über das Wurzel- und Pilznetzwerk eine Rolle. Insofern kann man das sagen, dass denen eine besondere Rolle zukommt. Matthias, du schickst einen Artikel mit der Überschrift den Wald naturnah umgebaut und weißt nicht, was du davon halten sollst. Da geht es um einen Förster oder Forstwirt, der für den Deutschen Waldpreis nominiert ist. Und der baut seine 45 Hektar um, nachdem der Borkenkäfer da reingegangen ist. Er redet von Millionenschaden. Jetzt weiß ich nicht, ob er das alles abgeholzt hat. Das hört sich fast so an. Das steht in dem Artikel nicht drin, sondern wenn er umgehend einen Waldumbau vornimmt, wie das im Artikel steht, also ein Laubmischwald mit großer Baumartenvielfalt, 39 verschiedene Baumarten hat er da aufgeforstet, fast 60.000 Setzlinge in die Erde gesetzt. Das klingt erstmal gut, auch mit Vogelbeere und Birke. Also ihr wisst ja, man muss eigentlich gar nicht pflanzen, wenn man das Holz stehen lässt, also das Totholz, ne, die Bäume, die abgestorbenen Bäume stehen lässt. Und wenn er von einem Millionenschaden spricht, dann kann er ja da nicht so sehr viel dran verdient haben. Dann hätte ich das da drin liegen lassen. Und wenn er darüber schreibt, dieser Forstingenieur, dass da die Jungbestandspflege ansteht, oder wie nennt er das jetzt hier, ich muss gerade schauen, er hat dann ja, doch, Jungpflanzenbestandspflege, ja. Offiziell heißt sowas Jungbestandspflege. Das heißt, da wird in den wieder aufgeforsteten Bäumen schon wieder ein Teil abgesägt. Das klingt dann doch wieder relativ konventionell. Also das nur für dich zur Einordnung, dieser Deutsche Waldpreis. Naja, ich müsste nochmal nachgucken, wer das überhaupt nominiert. Schaue ich mal gerade, steht das hier irgendwo drin? Nee. Aber ich würde sagen, das klingt schon eher konventionell mit einem Touch zu ein bisschen Ökologie hin. Das ist ja schon mal nicht schlecht für den Anfang. Dani, du beziehst dich noch mal auf den Kuckuck. Schön, dass da immer noch Rückmeldungen kommen. Also bei dir, du hörst den in Franken noch häufig und dir ist nicht aufgefallen, dass es weniger geworden sein sollten. Also ich habe tatsächlich, ich überlege gerade, ob ich dieses Jahr hier überhaupt schon einen gehört habe. Ich glaube nicht. Also den Schwarzstorch, den sehe ich dieses Jahr total häufig. Ist ja auch nicht schlecht, ne? Also gerade jetzt vor ein paar Tagen wieder. Aber Kuckuck, dieses Jahr macht er sich rar. Keine Ahnung, woran es liegt, aber schön zu hören, dass es anscheinend überall in Deutschland sonst noch gut bestellt ist um den Kuckuck. Die nächste E-Mail kommt von David. David, du fragst nochmal zum Thema Offenlandarten, Insekten und wie war denn das früher eigentlich mit dem Wald? Dazu habe ich ja schon mal, glaube ich, sogar eine ganze Folge gemacht. Ich erkläre es aber noch mal ganz kurz. Laut aktueller Studienlage war Deutschland Waldland. Punkt. So, wo kommen denn die Offenlandarten her? Es gab schon hier und da so ein bisschen offenere Flächen. Das sind Moorrandlagen, das sind Auwaldbereiche, wo Hochwasser und Treibeis, das gab es ja früher, immer mal wieder für kleinere baumfreie Flächen gesorgt haben. Also das gibt es schon von Natur aus. Aber große Landstriche mit offenen Landarten, das ist ja genau das Gegenteil von Wald, die wird es hier so nicht gegeben haben. Die hat es eher in Südosteuropa gegeben. Die sind dem landwirtschaftenden Mensch nachgewandert, also Kulturfolger. Und grundsätzlich sind die ja trotzdem schützenswert. Ne? Also Wiedehopf oder so, das ist ja wirklich schön. Oder ein Weißstorch oder ein Feldhamster und was es alles so gibt. Und natürlich ganz, ganz viele Insektenarten. Der Punkt ist nur, meistens wird Offenlandschutz gegen Wald ausgespielt. Aber die Offenlandarten sind ja Arten der extensiven Landwirtschaft. Das sind Kulturlandarten. Und die sollten doch bitteschön im Kulturland geschützt werden. Und du hast vollkommen recht, man sollte die beiden nicht gegeneinander ausspielen. Genau das ist der richtige Ansatz. Offenlandarten, kulturfolgende Offenlandarten bitte in der landwirtschaftlichen Fläche schützen. Und dazu muss die viel diverser werden. Also wir brauchen mehr Hecken, wir brauchen mehr Baumstreifen, wir brauchen kleinere Äcker, nicht diese riesen Monokulturen. Die vertrocknen jetzt sowieso in den heißen Sommern. Ich glaube, das Thema ist irgendwann ohnehin durch. Es wäre nur schön, wenn wir das ohne Umweltkatastrophen hinkriegen würden. Aber genau da gehört es hin. Das gehört ins Offenland, in eine ökologisch betriebene Landwirtschaft. Michaela, du hast eine Anmerkung und eine Frage. Es geht zum Beispiel auch um Podcast-Gäste, wie zum Beispiel Augstein und Blome. Da haben einige gesagt, das fanden sie schwierig. Ja, das glaube ich auch, weil ich ja da zwei, ich sage jetzt mal Waldlaien, ohne denen zu nahe treten zu wollen, eingeladen habe. Und ich wollte mich unbedingt mit den beiden austauschen, weil die politisch schon aktiv sind, ne, als Schriftsteller, als Journalist. Und mir das wichtig war, mal nachzuhören, was ist da an Waldwissen vorhanden, wie wird die Wichtigkeit eingeordnet, was kann man da tun? Und ich glaube insofern, also für mich hat das Gespräch wirklich viel gebracht. Und ich finde es persönlich auch ganz schön, wenn man mal außerhalb der Bubble diskutiert. Das mache ich nicht jedes Mal, keine Sorge. Und ich würde mir jetzt auch keine völligen Schwurbler einladen. Aber mit den beiden, ich persönlich fand das für mich halt sehr interessant. Und wenn das nicht den Geschmack von allen getroffen hat, das tut mir leid. Ich finde das halt schon bereichernd und werde das natürlich nicht ständig machen, keine Sorge. Dann hast du noch eine Frage zu einem Apfelbaum, Ontario. Haben wir übrigens auch im Garten, schmeckt sehr lecker, so säuerlich, saftig, also nicht richtig sauer, schon ein bisschen süß, aber nicht so parfümiert. Also ich esse die unheimlich gern, aber unser Garten ist leider von Natur aus so trocken. Also gerade die Wiese, wo die stehen, da war jahrhundertelang vorher Landwirtschaft. Bei uns stehen ganz, ganz viele Bäume auf dem Grundstück, aber dieses Stückchen von der Wiese, das ist so ein bisschen nährstoffmäßig zurückgeblieben. Ausgerechnet, da habe ich den damals hingepflanzt. Da mickert der so vor sich hin. Du fragst aber also er ist so 8 Meter hoch und hält dir schön die Sommerhitze ab. Und der Nachbar hat einen Parkplatz gebaut, im Zuge dessen schätzt so 50% der Wurzeln gekappt und der Baum reagiert sofort, dass er kaum noch blüht und kaum Äpfel trägt. Und die Frage, ob der Baum bei ungünstigen Bedingungen vielleicht doch noch verenden kann oder ob er sich wieder regenerieren kann. Ja, das ist wie bei Menschen auch. Ne? Das ist schon eine brutale Verstümmelung. Bäume können, wir haben es bei uns auf dem Grundstück auch schon mal gehabt, dass hier Bauarbeiten wegen Kanal waren und da Wurzeln gekappt wurden. In einem Umfang, wo ich gedacht habe, das war so eine Kiefer, das sieht nicht gut aus. Die hat sich unfassbar gut berappelt. Das ist die Frage, ist dieser Baum eine Kämpfernatur oder nicht? Ne? Also ich würde mal, ich weiß jetzt nicht, wie dicht am Stamm die Wurzeln gekappt wurden. Also alles, was näher als 50 Zentimeter an den Stamm rangeht, das wird lebensgefährlich für einen Baum. Alles, was weiter als 50 Zentimeter weg ist und wenn es in Anführungszeichen nur die Hälfte der Wurzeln betrifft, das ist ja irre viel. Ne? Aber trotzdem, da würde ich mal vorsichtig optimistisch sein. Paula, du hast ein Foto geschickt von so einem typisch zurückgekappten Stadtbaum. Das kennt ihr vielleicht. Da ist der Stamm und dann ragen da so ein paar dicke Äste auf und oben sind so Knubbel dran. An der Stelle werden jedes Mal die Jahrestriebe, wie bei so Kopfweiden, immer wieder zurückgeschnitten. Und du fragst, also für dich fühlt sich das wie eine Vergewaltigung des Baumes an? Ja, für mich auch. Warum machen das Menschen und wie fühlt sich das für den Baum an? Also, warum machen Menschen das? Ich glaube, das machen Menschen, die von Bäumen nicht so schrecklich viel Ahnung haben. So sieht das für mich aus. Was macht das mit dem Baum? Der Baum wird ständig auf Diät gesetzt, auf Radikaldiät, kriegt ganz wenig Nährstoffe, versucht das mit Riesentrieben, jedes Mal verzweifelt wieder auszugleichen und kriegt jedes Mal wieder runtergeschnitten. Ne? Also das ist schon fast ein bisschen sadistisch, so wie das aussieht. Ich verstehe das nicht. Manche Leute finden das schön, aber dem Baum tut das nicht gut und man sieht, das sieht so ein bisschen aus wie ein Marktplatz oder so. Da sollte man wirklich über jedes bisschen Schatten und Kühlung froh sein und vielleicht braucht es einfach mehr Kurse. Ich bin jetzt kein Baumsachverständiger, Arborist oder so, der die optimalen Schnitttechniken beibringen kann. Aber solche Leute bräuchte es dringend in etlichen Städten, weil die das halt mit vorhandenem Personal machen und die Leute können in der Regel auch nichts dafür. Die sind, hat man zumindest den Eindruck, dafür nicht ausgebildet und verbummeln da ihre Stunden, ne, und massakrieren dann Bäume. Also so ein Bild ist das. Liebe Helga, du schickst auch noch eine Kuckuck-Sichtung bzw. Hörung aus Bad Kissingen zu. Also vielen Dank, das Bild verkomplettiert sich für mich. Ich sitze hier auf einer kuckuckfreien Insel. Mal schauen. Ich muss das nächstes Jahr nochmal aufgreifen. An den Ohren habe ich übrigens nichts. Ich laut Ohrenarzt überdurchschnittlich gut. Aber das, der Sache muss ich doch nochmal auf den Grund gehen. Vanessa und Miko, ihr habt mir ein Bild geschickt aus dem Plenterwald in Berlin. Plenterwald ist ja eigentlich eine Bewirtschaftungsform, wo man große, kleine, dicke, dünne Bäume zusammen stehen lässt. Die sind in der Regel aber sehr totholzarm, weil die intensiv bewirtschaftet werden. Also auf der einen Seite urwaldnah, diese Plenterwälder, aber auf der anderen Seite eben wenig Totholz. Das ist wieder urwaldfern. Das Bild, was du geschickt hast mit ganz vielen verschiedenen Baumarten, sieht immer ein bisschen anders aus. Da liegt nämlich auch viel Totholz rum. Das sieht schon mal gut aus. Also die Waldbilder, die du geschickt hast, das sieht aus wie intakter Wald. Einziger kleiner Wermutstropfen ist, da wird wohl ziemlich viel drin rumgetrampelt, wie man an den Bildern sieht. Ne? Da irgendwelche Reisighütten gebaut oder so. Das ist hier und da ja auch mal okay, solange das ein paar hundert Quadratmeter sind. Man lässt den Rest des Waldes in Ruhe. Irgendwo müssen die Kinder sich ja austoben. Aber insgesamt von der Struktur her, Berliner Plenterwald, zumindest ausweislich der Fotos, die du geschickt hast, sieht ganz gut aus. Susanne, du hast eine Frage zum Hausbau. Also wenn man ein Haus baut und möchte wenig, möglichst wenig Fläche verdichten, wie das geht, das weiß ich leider auch nicht. Also, weil da müssen ja immer Bagger, LKW anrollen und man muss den Baugrund verdichten. Das wird ja auch geprüft durch Statiker und Statikerinnen. Da weiß ich leider auch keine Lösung. Was man machen kann, dass man bei Bäumen in der Nähe zumindest Matten auslegt, dass die Wurzeln nicht mechanisch beschädigt werden. Also der Boden wird verdichtet, da kann man leider nicht viel ändern, aber wenn man die Wurzeln nicht durchknacken lässt, also wenn man da wirklich, da gibt es ja so Bautenschutzmatten, die kann man natürlich auch für Wurzeln nehmen. Haben wir übrigens hier bei uns im Garten auch gehabt, als wir mal, ich glaube, war das eine Treppe oder was, da muss auch Material angefahren werden, über unsere schöne Hausbirke da Matten legen lassen, dass die nicht Wurzeln nicht beschädigt sind. Sowas kann man machen. Ansonsten gibt es da nicht viel, was man tun kann. Ich kann nur sagen, ich sehe es ja an unseren Hausbäumen, da geht auch direkt die Einfahrt dran vorbei, die halten irre viel aus. Unfassbar viel. Das ist jetzt keine Garantie, dass das überall so ist. Aber im Bezug auf Verdichtung, also das mögen Bäume natürlich nicht. Ne? Aber die wachsen ja so langsam in diese Situation rein. Also bei uns zum Beispiel die Kiefern, die hier stehen, ne? Also Birken, Eichen, Buchen, wir haben alles Mögliche. Die Kiefern, die hier stehen, die sind ja 200 Jahre alt. Die haben die Bebauung hier über sich ergehen lassen müssen. Auch die Zufahrten zur Garage. Das ist gewachsener Boden, so mit Schotter drauf oder so. Aber trotzdem fährt ja ständig ein Auto darüber von uns. Also das haben die alles ausgehalten jetzt seit vielen Jahrzehnten. Also von daher wäre ich jetzt nicht ganz so pessimistisch, dass man diese natürlich gewachsenen Bäume gut stehen lassen kann und dass sie sich da irgendwie anpassen. Ute, du hast eine interessante Frage zu einem Apfelbaum, der ist schief gewachsen, also 2,5 Meter hoch, ob das Sinn macht, den mit einem Seil unter permanentem Zug in die Gegenrichtung zu ziehen, damit er gerade wird. Also das, was krumm gewachsen ist, kriegt man nicht mehr gerade. Das ist ja unten auch mit den Wurzeln entsprechend verwachsen, da würde man was abbrechen. Also der Stamm, der schief ist, der bleibt schief, aber die Krone kann deswegen trotzdem senkrecht weiter wachsen. Das kann man theoretisch tatsächlich, also diese, sagen wir mal, 1, 2, maximal 3-jährigen Zweige, da kann man noch was mit Biegen machen, ne? Also dass man da mit Seilen irgendwas zieht oder mit Draht, den man da umwickelt, könnte man was tun. Aber den Stamm selber, den kriegt man nicht mehr in die richtige Richtung zurück. Und du schreibst noch was über Paranüsse, dass sie bekannt dafür sind, dass sie neben ihrem gesundheitlichen Wert leider oft radioaktiv belastet sind und man sollte deswegen nicht mehr als 2 Nüsse pro Tag essen. Und ob das damit zusammenhängt, dass der Pilz die radioaktiven Teile filtert und weitergibt, das macht er eigentlich nicht. Also Pilze, wir kennen das von, also mit Paranüssen kenne ich mich übrigens nicht aus, kann ich nichts zu sagen. Ich kann nur was zu der Funktion der Pilze sagen, auch in Deutschland. Also wir wissen das von Schwermetallen, wir wissen das von radioaktiven Substanzen wie Cäsium, was zum Beispiel bei Tschernobyl bei der Reaktorkatastrophe frei geworden ist. Das sammeln bevorzugt Maronen, weil sie das von den Bäumen fernhalten. Also sie leiten keine Giftstoffe an den Baum weiter, ist mir nicht bekannt, sondern immer nur das Gegenteil, halten das von den Baumwurzeln fern und reichern das zum Beispiel in den Fruchtkörpern an und die werden dann von Wildschweinen gefressen und damit abtransportiert. Und das ist der Grund, warum auch in Bayern immer noch radioaktive Wildschweine aus dem Verkehr gezogen werden. Also es ist eher umgekehrt. Petra, du hast eine ganz kurze E-Mail geschickt, wo dich einfach mal bedanken wolltest, wie alle anderen übrigens auch. Also ihr schreibt wirklich immer ganz, ganz süß vorneweg. Und weil der Wald dein Freund ist, bist du sehr oft im Spandauer Forst zu Fuß unterwegs und latscht jetzt nicht mehr durch den Wald, sondern schaust jetzt mehr dank der Infos. Ja, danke für das Feedback. Matthias, du hast eine Bitte und zwar, dass wir auf den Rückgang des Feldsperlings eingehen. Habe ich auch schon gehört. Also bei uns gibt es ihn schon noch, aber es gibt ja 2, Haussperling, Feldsperling. Feldsperling geht relativ zügig zurück und verschwindet auch aus einigen Gegenden. Man weiß es nicht genau, warum. Also letztendlich ist es natürlich immer auf Landnutzung zurückzuführen, aber in diesem speziellen Fall außergewöhnlich schnell. Und das Thema wird jetzt wissenschaftlich untersucht. Und da weise ich jetzt gerne darauf hin, auf der Internetseite ornito.de, also ornito mit TH, ornito.de, so, verhaspel ich mich schon, unter dem Punkt aktuelle Nachrichten. Da gibt es Infos dazu und man kann da auch, wenn man tote Feldsperlinge findet, die bitte einschicken an die Vogelklinik der Uni Gießen. Das steht dann aber auch alles da, dass man einfach mal guckt, woran liegt das? Da könnt ihr also mithelfen, diese wissenschaftlichen Untersuchungen durchzuführen. Matthias, du hast 2 spannende Fragen aus dem Allgäu geschickt. Das eine ist, da geht es um die Blutbuchen. Die gehen ja, soweit man weiß, auf einen Baum in Thüringen zurück. Du hast jetzt im Wald einen entdeckt und das ist wohl, 5 Kilometer entfernt von den nächsten Parkbäumen. Wobei, da muss man immer genau gucken, es gibt unwahrscheinlich viele Blutbuchen. Vielleicht steht die nächste doch wesentlich näher. Ob das ein Eichelhäher gewesen sein kann? Theoretisch schon. Normalerweise fliegen die nicht ganz so weit. Aber die können schon einige Kilometer fliegen. Und oft sind es eben auch Krähen, die auch sehr weit fliegen und Bäume außerhalb des Waldes verbreiten. Weil diese Blutbuche, das ist schon richtig erkannt, das ist eine Mutation, die tritt so im Wald praktisch nicht auf. Und diese rote Buche, die du da fotografiert hast, die wird auch auf Dauer nicht überleben, wenn man da nicht eingreifen würde. Dein Förster, auf deinen Wald bezogen, du hast einen 40-jährigen Buchenbestand. Du hast jetzt seit 15 Jahren nicht mehr eingegriffen. Und dein Förster meint, du müsstest dringend durchforsten, weil der Bestand zu dicht sei und die Buchen bereits leiden würden. Bitte mach das nicht. Ich würde das auf gar keinen Fall machen. Allein deswegen, wenn du Buchen auflichtest, wird es wärmer. Dann leiden die Buchen. Also dieser Förster hat von Ökologie anscheinend nicht ganz so viel Ahnung. Sonst wüsste er, dass diese Bestände dann wärmer werden. Ein Laubwald, Laubbäume bei uns muss man nicht in irgendeiner Form behandeln. Das machen die schon seit Jahrtausenden prima alleine. Und wenn du Forstwirtschaft betreiben willst, wenn du die Bäume schnell mästen möchtest, ne, darum geht es ja mit Lichtmästen, das nennt sich auch Lichtmast, das kann man, wenn man denen viel Platz verschafft, aber das wollen Bäume ja gar nicht. Ne? Und dass die leiden, das ist eine Interpretation. Natürlich sterben von diesen Buchen noch ganz viele. Das ist das Schicksal von Pflanzen. Pflanzen überleben, auch Pflanzen, die sehr alt werden wie Bäume, überleben nur mit einer ganz geringen Rate und auf dem Weg zum alten Baum werden noch ganz viele von deinen Buchen sterben, das ist normal. Aber wenn man mit der Motorsäge da dran geht, dann geht es in Zeiten des Klimawandels unter Umständen noch viel schneller. Also, lange Rede, kurzer Sinn, lass den Wald ruhig selber machen. Norgard, du greifst etwas auf, was ich hiermit quasi offiziell an die Redaktion durchgebe, die das ja mithört. Es wird immer wieder gefragt nach einer Folge, wo es nur Waldatmosphäre gibt. Waldatmosphäre für zu Hause. Also dass man das, weil man sich ja eben super entspannen kann. Da müsste man jetzt mal überlegen, wie man das macht. Ich überlege gerade, weil es soll natürlich besonders schön sein. Das müsste man eigentlich im Frühjahr machen, in den frühen Morgenstunden. Dann hat man halt volle Pulle Vogelgesang, vielleicht auch noch ein bisschen Windrauschen, vielleicht hört man auch noch ein Reh bellen. Jetzt so im Hochsommer, da wird es schon deutlich ruhiger. Da hört man vielleicht den Windrauschen, kann ja auch entspannend sein. Aber Vogelgesang wirkt, das ist ja wissenschaftlich mittlerweile erwiesen, sehr gut auf die Psyche. Und da wäre es natürlich schon schön. Aber das könnten wir uns mal in den Terminkalender schreiben für, ich sag mal so, März, April. Das wäre eigentlich cool. Dann trommeln auch die Spechte wieder deutlich mehr. Ja, also das notieren wir mal und halten also auf jeden Fall immer fest, dass wir nochmal eine Sonderfolge machen. Vielen Dank.
Katja, du fragst, ob das Abholzen des Waldmantels und am Waldrand stehende Bäume, ob das nicht den Wald zusätzlich austrocknet. Ja, das stimmt. So ein Waldrand, also von Natur aus gibt es ja keine Waldränder, geht Wald immer bis an den Fluss oder, also Wälder sind ja unendlich groß von Natur aus. Aber diese Waldränder, die dann aus Büschen, kleineren Bäumen und so weiter bestehen oder auch aus Bäumen, die von oben bis unten beastet sind, die schotten den Wald so ein bisschen ab. Und wenn man diese Reihe wegholzt, dann öffnet man den Wald. Die ersten Bäume, die dann da stehen, die kriegen häufig Sonnenbrand. Und es kommt halt auch eher Warmluft rein beziehungsweise Kaltluft raus. Also für den Wald ist das gar nicht gut. Ralf, du schreibst, dass du darüber nachdenkst, warum sich in der angestammten Forstwirtschaft das Thema Kahlschlag und aktive Pflanzung von nicht heimischen Baumarten hält. Und wenn du dich in die Lage des Bürgermeisters versetzt, dann kannst du gut nachvollziehen, dass der halt auf seinen Förster hört, wenn der sagt, das gehört so und das muss so gemacht werden, dass sie das dann tun. Und die Frage ist halt, du weißt übrigens auch auf den neuen Studiengang hin, ne, dass dann, aber das dauert ja noch seine Zeit, ob man dann nicht auf Gemeindeebene versuchen sollte, den Bürgermeistern und Bürgermeisterinnen unsere Sicht der Dinge zu vermitteln. Ja, also wir machen das schon, wir beraten auch Kommunen, aber wir haben durchaus auch eine Reihe von Leuten, die wir ausbilden, zum Beispiel so Waldführerinnen oder Waldführer, die dann ihrerseits in den Gemeinderäten Leuten mal sagen, hör mal, ihr könnt mal über eine Zweitmeinung nachdenken. Ne? Also deine Idee ist insofern gut, wir setzen sie schon um, aber das könnt ihr übrigens auch alle selber vor Ort machen, dass ihr mal nachhört und sagt, gibt es da nicht Alternativen? Liebe Rebecca, du schreibst, du hast zwei Fragen. Erstens, betreibt die Waldakademie auch Forschung? Ja, also erstmal in Zusammenarbeit, zum Beispiel mit Bachelorstudentinnen und Studenten und dann auch so, es gibt ein neues Projekt, Bioakustikprojekt, wo geschaut wird, also das sind so, das haben wir, glaube ich, auch mal, stimmt, haben Tobias und ich auch mal eine Podcast-Folge gehabt. Da haben wir diese Kästen aufgehängt, beziehungsweise Tobias hat die aufgehängt. Die lauschen in den Wald rein und können so ungefähr 10.000 Tiergeräusche identifizieren. Also von Insekten über Fledermäuse, über Vögel und so weiter. Sodass man mal ungefähr eine grobe Abschätzung hat, was ist da überhaupt los. Also ja, Forschung wird da betrieben. Und dann schreibst du eine etwas speziellere Frage. Die Wiesen in Deutschland sind keine natürlichen Lebensräume, sondern seit Jahrhunderten von Menschen genutzt. Und dass dieses Ökosystem geschützt wird, du schreibst das schön in Anführungszeichen, durch Mähen, damit da kein Wald wächst. Wenn man das nicht mehr machen würde, dann würde ja da Wald wachsen und der Preis wäre, dass das Ökosystem Wiese ausstirbt. Und wie das, ob sich die Lebewesen schnell genug anpassen können, ob sie gefährdet sind, wie unsere Meinung ist. Also diese, also Wiesen sind Steppen und Steppenökosysteme gibt es hier nicht von Natur aus. Also diese Steppen kommen eher in Südosteuropa vor und da kommen auch diese Tierarten her, die dem Menschen schon vor Jahrhunderten, vielleicht sogar Jahrtausenden nachgewandert sind. Und die sollte man nicht im Wald schützen. Das muss man ganz klar sagen. Und wenn ein Wald zurückkommen möchte, soll er das auch tun. Diese Arten, das sind ja kulturfolgende Arten, die auf landwirtschaftlichen Flächen leben. Und also sollte man die auch in der landwirtschaftlichen Fläche schützen, indem man Landwirtschaft ein bisschen ökologischer betreibt. Das ist nämlich genau der Königsweg. Aktuell leidet im Zweifelsfall immer der Wald oder die Wiederbewaldung darunter, indem man Offenlandarten auf Waldstandorten schützt. Ich würde sagen, Offenlandarten sollten dort, wo sie auch dem Menschen nachgefolgt sind, nämlich in der landwirtschaftlichen Fläche geschützt werden. Das käme allen zugute. Das wäre unser Vorschlag. Birgit, du beziehst dich auf eine Podcast-Folge, wo es darum ging, dass man mit dem Stethoskop den Saftfluss im Baum hören kann im Frühjahr. Und du wolltest noch einen Hinweis geben auf eine Veranstaltung, die läuft unter dem Namen Pflanzenklang. Und da macht eine Künstlerin Klangspaziergänge, indem sie mit Elektroden Pflanzen hörbar macht. Stimmt, das habe ich auch schon häufiger gehört. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und das dann quasi übersetzt, ne, diese sphärischen Klänge. Ich glaube, das ist wirklich cool. Also, dass man einfach diese Frequenzen, da passiert ja auch was auch auf elektrischer Ebene bei Pflanzen, ne, genau wie bei uns auch. Und das übersetzt man eben in hörbare Geräusche. Und teilweise wird das auch kombiniert mit Klängen aus dem Computer. Das weiß ich nicht, wie es da ist, aber das kann wirklich sehr, sehr cool sein, wenn man da wirklich in eine andere Welt abtaucht. Susanne, du schreibst, dass du eine Rückwärtshörerin bist und dass du gerade die Jubiläumsfolge gehört hast. Also du hast noch ungefähr 130 Folgen vor dir. Ja, wunderbar. Und schreibst, oh, noch 1500 vor dir. Hm, okay. Also in die andere Richtung, ne, die noch zu produzieren sind. Ja, da schauen wir mal, wie viel wir da hinkriegen. Hm. Und bedankst dich für viele Sachen, das finde ich auch schön. Und weist darauf hin, dass du bei dir im Schwäbischen Wald auch noch keinen Kuckuck gehört hast. Okay, und dass dir auffällt, dass es immer weniger Schmetterlinge gibt, ja. Also das haben wir hier zum Glück in der Eifel noch nicht, weil die Wiesen zumindest zum Teil immer noch vergleichsweise extensiv bewirtschaftet werden. Also das heißt nicht 4-5 Mal im Jahr gemäht, sondern vielleicht maximal 2 Mal und dann auch recht spät und immer auch noch was übrig bleibt. Aber das ist bei dir anscheinend anders. Du schreibst, dass du die App Birds ID nutzt, von der Doro empfohlene App. Also gibt es ja unterschiedliche Geschmäcker. Also ich selber, für mich war das eine Offenbarung mit dieser Merlin App, weil ich damit einfach besser klarkomme. Aber das kann man eben alles ausprobieren. Bei dir ist es Birds ID. Wunderbar. Markus, du bedankst dich einfach für die Folge mit den Podcastern von Gut zu Vögeln, ne? Und möchte einfach bedanken und schreibst, dass es angenehm zu hören war. Ja, vielen Dank, freut mich. Hubert, du schreibst, dass du Wald hast, ein paar Hektar Wald, der noch zu 80% aus Fichtenplantagen besteht im westlichen Oberbayern. Und du betreibst Umbau mit Buchen, Tannen, Ahorn, Winterlingen. Also Winterlinge sind ja eigentlich Blumen. Ich vermute mal Winterlinden. Leider ein paar Douglasien, aber auch Eibe, Elsbeere, Ilex, die bei uns nicht mehr natürlich vorkommen. Ja, in Oberbayern weiß ich gar nicht, ob da von Natur aus tatsächlich überhaupt Ilex vorkommt. Weil also diese Stechpalmen, das sind die einzigen immergrünen Laubbäume, die wir bei uns haben. Und die sind eher im atlantisch geprägten Klima zu Hause. Also hier bei uns, ne, sind die ganz, ganz typisch. Aber je kontinentaler das Klima wird, desto weniger Stechpalmen hat man. Und du schreibst halt, dass du immer eng mit Förstern zusammengearbeitet hast, die dich gegen deinen Willen keineswegs zur stärkeren Bewirtschaftung oder doch zum Waldumbau animiert haben. Ja, also nochmal, und schreibst auch was von Rückgegassen und dass nicht alles Gold ist, was glänzt. Ja, es geht ja nicht darum, dass jeder Mensch alles richtig macht. Aber dass man das, was man weiß, dann umsetzt. Ne? Also was in der Vergangenheit war, ist vergangen. Ne? Und wenn man es dann besser weiß und macht es immer noch verkehrt, dann macht man Fehler, sonst nicht. Also von daher, das klingt aber alles ganz nett, was du da mit deinem Wald machst. Christella, bei euch ist ein Windpark in Planung. Mal wieder ein Windpark im Wald. Da muss man sagen, es ist nicht zum Aushalten. Ne? Und zwar in Zernien. Mit einem Wald, große Windräder, und soll der größte Windpark an Land werden, mit den größten Windrädern, die es aktuell gibt. Da muss man wirklich sagen, ihr kennt ja meine Meinung, Windenergie super, aber an Autobahnen in landwirtschaftlicher Intensivkultur mit entsprechendem Abstand zu Siedlungen, da kann man das gut machen. aber nicht im Waldökosystem. Da rechnet man immer Kohlenstoff gegeneinander. Wie viel fossile Energie spart ein Windrad? Wie viel Kohlenstoff speichert Wald? Und ein Windrad spart natürlich deutlich mehr fossile Rohstoffe als dieser eine Hektar Wald, der da kaputt gemacht wird. Es sind natürlich viel mehr mit Zuwegen und so weiter. Aber davon abgesehen ist ja die Wirkung von Wald eine ganz andere, nämlich die Kühlung, die Wolkenbildung. Und da kann ein Windrad nicht gegen ankommen. Also deswegen, das sind Industrieanlagen, die auch in entsprechende Gebiete gehören. Da sind sie dann gut. Und was kann man dagegen tun? Am besten mit einer Bürgerinitiative viel Aufmerksamkeit herstellen letztendlich. Es ist halt eine demokratische Entscheidung, auch in solchen Kommunen, ne? Und wenn die Mehrheit sagt, wir wollen das, da kann man nichts machen. Aber Mehrheiten kann man ja auch organisieren, dass das nicht in den Wald gebaut wird. Hannes, du magst Bäume pflanzen mit deiner Frau und auf deinen Rasen. Ja genau, da wird es dann bald ein kleiner Wald. Und du hast Samen von Berg- und Spitzahorn gesammelt und erstmal im Topf gepflanzt. Und jetzt ist das erste schon gekeimt. Und die Frage ist, wann sollen die raus? Theoretisch jetzt schon. Also getopfte Pflanzen generell kann man ja rund ums Jahr pflanzen, außer bei Frost. Und wenn die Wurzeln mal an die Topfwand kommen, dann fangen die an, sich im Kreis zu drehen und das kriegt man kaum noch raus. Also das selbst, wenn die Bäume dann Jahrzehnte noch dann sich schon draußen auf eurem Rasen oder unter eurem Rasen haben austoben können mit ihren Wurzeln, kriegen die diesen Drehimpuls, warum auch immer, kaum noch weg. Also deswegen würde ich den Sämling, ich meine, das ist natürlich ein sehr fragiles, kleines Bäumchen, möglicherweise jetzt schon rausnehmen und dann natürlich auch wässern, ne? Also wie bei allen Pflanzen, die man jetzt gerade im Sommer raussetzt, brauchen die natürlich ordentlich Wasser und der kleine Baum würde dann ja auch mittags von einer großen Pappel beschattet werden, das ist natürlich super, ne? Aber wenn ihr die, ich weiß gar nicht, wo ihr die überhaupt habt, wenn ihr die draußen habt, wenn ihr die drinnen auf der Fensterbank habt, das ist natürlich was anderes, ne? Dann sind die das Sonnenlicht nicht so gewohnt. Aber wenn ihr die eh schon draußen habt im Töpfchen, ich glaube, ich würde die jetzt raussetzen. Liebe Julia, du schreibst mir etwas über einen YouTube-Film, Dokumentarfilm von Jan Haft. Tierparadies, Mythos Waldtier, Tierparadies und Schattenreich und du zitierst aus dem Film und willst wissen, ob das stimmt, also ich zitiere jetzt aus dem Film, binnen weniger Tage schließt sich das Kronendach, die Laubbäume beanspruchen jetzt den größten Teil des lebensspendenden Lichts für sich allein. Je dichter der Wald, desto dunkler wird es im Erdgeschoss, nur wenige Tiere und Pflanzen haben sich an die Finsternis angepasst. Doch so sahen die Wälder ursprünglich gar nicht aus. Bevor der Mensch die Erde nach seinen Vorstellungen umgestaltete, waren viele Wälder offen, parkartig und das ganze Jahr über lichtdurchflutet. Die Landschaftsplaner dieser Zeit waren große Herden von Pflanzenfressern. Ihr gewaltiger Appetit formte einst offene Wälder. Fast alle Großtiere rottete der Mensch im Verlauf der letzten 30.000 Jahre aus. In den Ebenen Mitteleuropas würde es heute noch aussehen wie in der Serengeti in Afrika. Später geht es weiter, nochmal wörtlich, der dunkle Wald, wie wir ihn heute oft vor uns sehen, ist also ein Werk des Menschen, ein recht artenarmer Lebensraum, aber nach wie vor mit faszinierenden Bewohnern. Und du fragst jetzt, Julia, stimmt das, beziehungsweise kannst du das bitte für mich einordnen? Ja, liebe Julia, das ist Quatsch. Also Jan Haft hat meiner Meinung nach überhaupt keine Ahnung von Wald, macht tolle Filme, aber hat von Wald keine Ahnung. Es gibt dazu ja Forschung. Also was Jan Haft hier erzählt, das ist eine Meinung. Die Fakten sagen, da gibt es also Metastudien für die gesamte Nordhalbkugel, aber auch, das habe ich ja schon mal erwähnt, hier von der Uni Mainz eine schöne Studie. Es waren die Bäume, die diese Großtiere verdrängt haben. Kann man sehr schön an Pilzsporen und Pollenanalysen feststellen, im Zusammenhang auch mit jagenden Menschen zu dieser Zeit. Es war nicht der jagende Mensch, nach allem, was man weiß. Es waren die Bäume, die dafür gesorgt haben, dass kaum Bodenvegetation da war. Das stimmt. Aber der Artenreichtum, auch das haben wir hier in den Podcast-Folgen schon häufiger angesprochen, der besteht ganz woanders, zum Beispiel im Boden. In einer Handvoll Waldboden gibt es Millionen von Arten. Also Millionen von Arten, zig Milliarden Lebewesen. Also die Artenvielfalt ist ganz anders. Das können sich viele Menschen, Jan Haft offenbar auch nicht vorstellen. Also sobald man keine Blümchen mehr sieht oder Tagfalter, sagt man, oh, das ist aber trostlos hier. Also zumindest für manche Menschen. Aber die Artenvielfalt spielt ganz woanders. Und das finde ich schade, dass er solche Sachen verbreitet, weil wie gesagt, er macht tolle Filme. Aber das, was er dort in dem Film erzählt, das entspricht nicht der neuesten Forschungslage. Die sieht das ganz anders und dieses Narrativ, es gibt geschlossene Wälder, nur weil der Mensch Großtiere abgeschossen hat. Also nochmal, das stimmt nicht. Und wenn man mal ein bisschen zurückgeht, da geht er hier 30.000 Jahre zurück. Ja, stimmt. Da hatten wir eine Eiszeit, richtig. Da war natürlich kein Wald da, da hatten wir auch Mammuts und so weiter. Ne? Da gab es ganz andere Tiere. Also wenn wir dahin wieder zurück wollten, ja, dann hätten wir natürlich auch ein ganz anderes Klima. Aber dieses Klima haben wir heute nicht mehr und deswegen sieht die Vegetation auch anders aus. Also da ja, kann ich einfach nur sagen, zum Einordnen, das sehe ich ganz anders. Dazu gibt es eine Reihe von Forschungen, Studien und so weiter. Also die Faktenlage würde das ganz anders einsortieren. Aber wie gesagt, ist vielleicht zumindest immerhin ein schöner Film. Ute, du machst noch ein paar Vorschläge für Podcast-Gäste. Dirk Rossmann, ja, ich habe das so ein bisschen im Fernsehen mitverfolgt. Ne? Es klingt ganz interessant, was er so alles macht. Reinhold Messner oder sein Bruder Hubert Messner. Also bei Reinhold Messner, der ist grundsätzlich nicht schlecht. Was mich persönlich so ein bisschen stört, dass er, wenn ich das richtig gesehen habe, da bin ich mir auch nicht, doch, ich bin mir doch ziemlich sicher, dass der auch jagt. Ne? Und ich finde immer, finde es schade, wenn Menschen Tiere totschießen und gleichzeitig ja, als naturverbunden rüberkommen. Ne? Also irgendwo, ne? Das wäre nicht so mein Geschmack. Also ich glaube, wir sind da nicht auf derselben Wellenlänge. Aber ich, also mit Dirk Rossmann, das notiere ich mir mal. Ne, der ist ja auch Autor, schreibt Romane, also so ein Tausendsasser. Ich muss mal gucken, wo da der ganz starke Naturbezug ist, ob das tatsächlich zum Podcast passt. Ich notiere es auf jeden Fall mal. Maren, du hast eine interessante Aktion beschrieben, und zwar, dass eure Stadt einen Grünstreifen bearbeitet hat, und zwar hat die da 5 Jahre alte Bäume entfernt und wollte da neue hintun, weil die Bäume krank seien. Und du hast gesagt, ich hätte gern einen davon, hab den genommen, hab den eingepflanzt und du findest, dass er sich ganz gut entwickelt hat und du hast auch Bilder mitgeschickt. Und ich finde auch, ja, der hat sich ganz gut entwickelt. Also ich sehe das nicht, dass dieser Baum krank ist. Es ist wie bei uns Menschen auch. Man sieht Menschen auf der Straße auch nicht an, ob die krank sind, ob die Diabetes haben, ob die, keine Ahnung, ne, Herz-Kreislauf-Probleme haben. Also wenn sie sich noch halbwegs aufrecht halten können, man sieht das Menschen nicht an. Und bei Bäumen ist es auch so, es gibt tausende von Viruskrankheiten, Bakterienkrankheiten, Pilzkrankheiten. Aber, jetzt kommen wir nochmal zum Aber. Also die kann übrigens auch kein Fachmann, Fachfrau diagnostizieren. Man kann nur nach dem Äußeren gehen. Und du schreibst, dass der Baum so ein paar Risse hat im Stamm. Ne? Ja, das stimmt, aber die hat er ganz gut verarbeitet. Wenn ich das sehe, naja, einer hier ist noch offen. Okay, da ist er dabei, den zu überwallen. Das muss man mal beobachten. Das hat man häufig bei freistehenden Einzelbäumen, wenn die Sonne so draufballert oder so, dass die Risse in der Rinde kriegen. Das hatte bei uns auch ein Nussbaum, die neigen auch dazu, also Walnussbaum. Also in der Regel macht das nichts. Und gerade Linden sind dafür bekannt, selbst wenn sie innen ausfaulen, also hier in Wershofen, wo die Waldakademie ist, da ist eine alte Linde, da kann man sich reinstellen. Ne? So faul ist die. Und die ist ja einige hundert Jahre alt, würde ich mal sagen. Und trotzdem noch stabil. Also Linden sind irre Überlebenskünstler. Ja, so lange Rede, kurzer Sinn. Ich finde, das sieht gut aus. Ich würde das jetzt erstmal entspannt weiterwachsen lassen, dieses Bäumchen. Marc, du hast auch ein schönes Foto geschickt von einer Linde mit Überlebenswillen. Und zwar in der Nähe des, wie heißt das, Pfrunger Burgweiler Rieds, nahe Riedhausen in Baden-Württemberg. Und die ist also abgeknickt und ein Seitenast hat eine Krone gebildet von dieser Birke. Dieser Stumpf, der stehen geblieben ist von einem abgebrochenen Teil. Da hat ein Specht eine Höhle reingebaut. Das ist also einfach ein schönes Bild, ne? Das ist gar keine Frage. Ach, ich habe gar nicht nach unten gescrollt, ich habe erst nach oben geguckt. Unten macht die ja auch so einen Haken, also erst nach rechts, nicht nur waagerecht, sondern eher nach unten und dann wieder schräg nach oben zurück. Also diese Birke hat echt schon viel mitgemacht. Also tolles Beispiel für Überlebenswillen. Ja, vielen Dank für das Foto. Martina, du greifst nochmal was von einer ganz alten Folge auf, und zwar von den Mistkäfern, die manchmal zu Hunderten auf dem Rücken liegen, auf Waldwegen. Und du weißt auch keine Lösung, du hast dir was überlegt, dass du vielleicht, wenn es warm wird, mehr Körperflüssigkeit in die oberen Teile pumpen und dadurch die Balance verlieren und auf Wolken kippen. Denkbar ist theoretisch alles. Ich persönlich glaube, dass sie sich eben auf den Wegen nicht gut festhalten können, um sich wieder umzudrehen. Also die Form, Körperform von Mistkäfern ist halt recht ungünstig durch diese Wölbung. Es gibt Käfer, die haben sich an sowas angepasst. Schnellkäfer. Also die heißen nicht so, weil sie schnell sind. Das sind so ganz lange, schmale Käfer. Die sind vielleicht so manchmal auch 2 Zentimeter groß. Und wenn ihr die auf den Rücken legt, dann können die sich hochschnellen lassen, weil die so ein Schnappgelenk haben. Das knackt dann auch so ein bisschen, knack, und dann katapultieren sie sich hoch und kommen wieder auf die Füße. Und das kann der Mistkäfer natürlich nicht. Und der ist noch kuppeliger, ne, gebaut. Und wenn der auf den Rücken purzelt und da sind keine Grashalme, wo er sich festhalten kann, dann kann er sich halt nicht mehr umdrehen. Und von Natur aus gibt es ja keine Wege. Also der fällt ins Laub oder ins Gras oder, ne, also irgendwo gibt es immer was, wo er sich mal seitlich irgendwo festklammern kann. Auf Waldwegen geht das nicht. Aber warum die überhaupt umkippen, keine Ahnung. Das bleibt, glaube ich, nach wie vor ein Rätsel. Manuel, du hast 2 Fragen. Das eine ist, was ich von einer Pressemitteilung halte, die kann ich aber leider nicht aufmachen, den Link, ne, die Seite ist anscheinend zerschossen, keine Ahnung. Und ich kann aber die Überschrift lesen von diesem Link, da steht, also das ist eine Seite, holzindustrie.de, Waldzustandsbericht, Fichten sind nicht das Problem, sondern alte Bäume. Also alleine die Überschrift ist natürlich schon interessant, sage ich mal, ne? Also wenn alte Bäume das Problem sein sollen, die Fichte nicht, und man sagt, Moment, die stirbt zu Tausenden von Quadratkilometern ab in Deutschland und wir brauchen mehr alte Bäume. Und da dreht man schon in der Überschrift das Narrativ um. Interessant. Also ihr kennt ja meine Meinung. Ich denke, das ist Blödsinn. Und du schreibst als 2. Frage, dass du mit deinem Schwiegervater, der Forstbezirksleiter ist, im Ruhestand, dass ihr euch um euren Privatwald kümmert. Und nebendran ist direkt der Staatswald, um den sich in Teilen nicht gekümmert wird. Und ihr seid im Erzgebirge, da gibt es viele Fichten. Der Staatswald wurde fast komplett vom Borkenkäfer zerstört. Und es steht über mehrere Hektar, stehen keine größeren Bäume mehr, sondern nur noch Brombeere, ein paar Birken, Fichten kommen da durch. Und euer Wald ist völlig gesund, in Anführungszeichen, weil ihr kranke Bäume entnehmt, auch Totholz liegen lasst. Und ihr habt auch schon hier mehrmals mit Weißtanne gesät und gepflanzt auch. Und da ist auch natürlich gewachsene Bäume stehen. Und so entwickelt sich so allmählich ein natürlicher Wald aus eurer Sicht. Und die Frage ist, ob das fürs Klima nicht sinnvoller ist. Natürlich ist es sinnvoller, als da hektarweise Kahlschläge zu machen. Die werden ja viel zu heiß. Ne? Also man kann schon aktiv fördern. Die Frage ist ja, wenn ich das richtig verstehe, soll man das sich selber überlassen? Oder pflanzt man? Also wenn man Bäume rausholt, ja, und das macht ihr zu Teilen, ja, dann wird es schwieriger mit der natürlichen Wiederbewaldung. Aber das ist halt immer eine Abwägung. Ne? Wir brauchen ja auch Holz, ist ja ein schöner Rohstoff. Aber wenn man Holz aus dem Wald holt, dann sinkt gleichzeitig die Wahrscheinlichkeit, dass Wald sich schnell selber erholt, nach dem Absterben der Fichten zum Beispiel. Warum? Ich habe es jetzt gerade neulich nochmal gesehen im Wald. Wenn diese abgestorbenen Fichten dann umfallen. Bei uns war es jetzt, als diese Gewitter da neulich durchgezogen ist, wo es so super heiß war und dann die Kaltfront kam, da sind dann auch viele von den abgestorbenen Fichten abgebrochen und die bilden einen Verhau. Und da laufen Rehe nicht mehr durch. Und das ist ja genau der Punkt, wenn so viel abgefressen wird von diesen jungen Bäumen, dann dauert die Wiederbewaldung länger. Aber wenn man viel tote Bäume stehen lässt oder eben bestenfalls sogar alle, dann können die Räder nicht mehr so durchstiefeln. Das ist wie ein natürlicher Zaun. Also es spricht nichts dagegen, hier und da auch mal was zu pflanzen, gar keine Frage. Das kostet halt viel Geld. Und wenn wieder erwarten örtlich mal wirklich nichts klappt, ist das natürlich auch eine gute Alternative. Volker, du schreibst etwas, also es geht um Gießen, da geht es um Götter- und Essigbäume, die auch invasiv sind. Ja, kennt man übrigens gerade entlang von Böschungen oder entlang der Gleise, ne, also bei der Bahn, da sieht man diese Götterbäume auch recht häufig. Und die Frage ist, die soll man möglichst nicht verbreiten. Ja, bin ich auch nicht dafür. Ich bin ja grundsätzlich nicht dafür, nicht heimische Arten zu pflanzen, weil das einfach für unser Vögel, für unsere Insekten und so weiter immer im Prinzip grüne Wüsten sind. Man bekommt die eben kaum in den Griff. Das stimmt überall dort, wo wir gestörte Ökosysteme haben. In natürlichen, sagen wir mal, wir hätten jetzt natürliche Laubwälder überall. Da würde es kaum eine Rolle spielen. Da können die keinen Fuß fassen. Aber wir haben ja alles umgekrempelt. Wir haben Offenland draus gemacht. Wir haben, ne, Jan Haft lässt grüßen. Also da sieht man, das sind gestörte Ökosysteme. Überall, wo wir Sachen öffnen, geraten Dinge aus dem Takt. Und da können solche eingeführten Baumarten Fuß fassen. Du schreibst, dass das in der Steiermark in Österreich verboten sei. Das weiß ich nicht. Ich kenne auch keine Verbote aus Deutschland dazu, sowas zu pflanzen. Letztendlich muss man sagen, wir haben ja wirklich Tausende, wenn nicht Zehntausende nicht heimische Pflanzenarten hier rausgebracht. Und es kommen ja ständig welche dazu, wenn man sich irgendwelche Gartenkataloge anschaut. Selbst Züchtungen heimischer Baumarten sind letztendlich fremde Baumarten für die Natur. Ich sag mal, es gibt Vogelbeeren, da züchtet man die Bitterstoffe weg, damit man die besser verarbeiten kann. Das ist schon dann für mich keine heimische Baumart mehr. Und das, ja, also lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, das Hauptproblem sind nicht die Götterbäume oder Essigbäume, sondern das ist, dass wir so viel umgekrempelt haben. Und wenn man etwas pflanzt, ja, dann macht es natürlich Sinn, heimische Bäume zu nehmen. Lieber Heiko, du schreibst, dass im Podcast über den Urweltmammutbaum gesprochen wurde und deiner Meinung nach handelt es sich aber um die Sumpfzypresse, die Kniewurzeln ausbildet. Also ich habe mal hier nachgeschaut, also in meinem Podcast, ich habe es zumindest, soweit ich es nachhören konnte, nicht gefunden, dass ich über den Urweltmammutbaum gesprochen hätte. Und der Küstenmammutbaum, der macht sowas auch. Ne? Also das habe ich selber schon gesehen, da geht es um die Kniebildung, also Luftwurzeln sozusagen, wie die auch ein bisschen atmen können. Aber die Sumpfzypresse macht es natürlich auch. Nico, du schreibst noch mal was aus, ich guck mal, von einem Bild, das ist, glaube ich, genau aus dem Englischen Garten in München. Da hat ein Baum, eine Buche, erstmal sich aufgegabelt in der Krone und dann weiter oberhalb einen Seitenast wieder einwachsen lassen in eine Nebengabel. Also man stellt sich das vor wie, ja, sagen wir, wie so eine aufgegabelte Krone. Und da oben, der eine Ast von dem einen Teil wächst oben wieder mit dem anderen Teil zusammen und bildet damit eine stabile Verbindung. Also es ist wie ein einziges Stück Holz sozusagen, was der Baum da bildet. Das sieht man bei Buche immer wieder. Also nicht häufig, aber immer wieder. Keine Ahnung, ich kenne keine Untersuchung, ob der Baum das per Intention macht, weil das macht den Baum natürlich wesentlich stabiler, ne? Wenn der so die Krone so aufgabelt und ein Sturm kommt, das zerrt und reißt an so einer Krone, weil die unterschiedlich arbeiten, diese zwei Teile, und das unten am Stamm, wo die eigentlich entspringen, dann zu Rissen führen kann. Und wenn die sich oben verbinden, dann wird das stabilisiert. Also keine Ahnung, ob der Baum das deswegen macht. Sieht jedenfalls cool aus. Dennis, du nimmst nochmal Bezug auf die Frage, warum viele deutsche Baumarten auf E enden, und du hast das in die KI von Google eingegeben und die KI sagt, das ist, weil diese Endung oft von älteren Sprachformen wie dem Dativ oder dem Lokativ abgeleitet ist, welche im Laufe der Zeit zu den heutigen Baumnamen wurden. Es ist eine historische Entwicklung, die sich in vielen Orts- und eben auch vielen Baumbezeichnungen erhalten hat. Ja, also das mag sein. Zur KI muss man wissen, ist ja vielleicht auch ein bisschen beruhigend, dass KI in vielen Fällen echt eine rege Fantasie hat. Also in vielen Fällen stimmt's, in vielen Fällen kommt da wirklich ein Zeug raus. Ne? Es ist unfassbar. Ich habe mich jetzt mit vielen Leuten schon unterhalten, die das auch wissenschaftlich mal versuchen zu nutzen. Also die fantasiert. Ne? Also es ist, und es weiß keiner so richtig, warum. Also da bin ich vorsichtig. KI kann eine tolle Sache sein. Es gibt natürlich auch dunkle Seiten einer KI. Aber aktuell ist es so, dass ich persönlich einer KI erstmal nichts glaube. Sascha, du hast einen Podcast reingehört, einen Wissenschaftspodcast. Und da wurde in der Folge 39 vom 29.05.25 behauptet, dass es in der Praxis egal sei, ob man heimische oder nicht heimische Baumarten pflanzt. Schließlich sei ein Baum einfach ein Baum und die Diversität verschiedener Baumarten fördere sogar die Resilienz. Ja, Sascha, meine Meinung kann sie ja schon denken. Also, das ist Quatsch im Quadrat. Dazu gibt es ja Studien. Und ich meine, wenn man das einfach so machen könnte, das müsste ja genauso für Brasilien gelten, ne? Hake ich einen Regenwald ab und pflanze irgendwas anderes dahin und ein paar verschiedene Sachen und so, ist das gut. Ist doch völlig wurscht, ob heimisch oder nicht heimisch. Also allein von daher kann man sich das ableiten. Das ist Blödsinn. Ne? Also das, ein Baum ist ein Baum. Das haben wir doch auch schon mal in Folgen gehabt, dass Pilze im Boden sogar unterscheiden, woher dieselbe Baumart kommt. Und teilweise, da ging es um mazedonische Weißtannen, nicht mit mazedonischen Weißtannen zusammenarbeiten, obwohl es exakt dieselbe Art ist wie im Schwarzwald. Na, erinnert ihr euch an eine Podcast-Folge? Also selbst so empfindlich ist das Bodenleben. Und wenn man eine ganz andere Baumart nimmt, Roteiche, das Beispiel hatten wir ja schon mal, das ist sogar toxisch für das Bodenleben. Es vergiftet die ganzen Arten, die da am Boden sind. Also von daher ist es natürlich überhaupt nicht egal, was ich pflanze. Also schade, dass sowas verbreitet wird. Benjamin, du fragst das Argument gegen Rotwildjagd. Bei mir ist es ja generell gegen Jagd. Warum muss man eigentlich gar nicht jagen, um junge Buchen zu schützen? Ganz einfach, das haben wir jetzt auch in den rumänischen Urwäldern gesehen. Bäume machen das mit Lichtmangel. Also wir hatten das ja vorhin schon mal mit Jan Haft. Diese Geschichte ist letztendlich dieselbe Begründung. Bäume machen den Waldboden dunkel. Da gibt es wenig Gräser und Kräuter und deswegen auch keine großen Pflanzenfresser, was Bäume ja nicht wollen. Und in ungestörten natürlichen Wäldern haben wir praktisch keinen Verbiss. Ganz, ganz wenig Hirsche. Also in einem Urwald, wo wir waren, wo war das? Wie hieß denn der noch? Name schon wieder vergessen. In der Nähe von Timișoara. Da habe ich einmal eine Rotwildfährte gesehen, also Spuren. Aber ansonsten nichts. Ne? Also das ist ganz, ganz gering, die Pflanzenfresserdichte. Und wenn ich Licht reinbringe in den Wald durch Abholzen von Bäumen, ja, dann kriege ich Bodenvegetation, dann kriege ich die großen Pflanzenwasser rein. Also es ist ein Problem der Forstwirtschaft, nicht ein Problem, was Tiere verursachen. Und wenn ich sage, ich möchte viele Bäume abhacken, ja, dann kriege ich auch viele Pflanzenfresser und viel Fraß von Pflanzenfressern. Und wenn ich das nicht mag, dann soll ich den Wald halt nicht so licht hacken, ne, sondern weniger Bäume rausnehmen. Dann klappt es auch mit der Naturverjüngung, also mit dem Nachwuchs der jungen Bäume. Und dann kann ich mir die Jagd auf diese wunderschönen großen Tiere sparen. Jochen, du schreibst auch was Interessantes. Und zwar geht es da um eine Rückeraupe. Also man weiß ja mittlerweile, dass es nicht gut ist, mit großen Maschinen über die Böden zu fahren. Was heißt mittlerweile? Das haben wir im Studium schon gelernt. Das war, ich darf es verraten, von 1983 bis 1987. Und jetzt sagt man, okay, also mit Rückemaschinen ist schlecht, überall rum zu gurken. Dann nehmen wir doch ein eisernes Pferd. Also Pferde sind immer gut, ne? Pferde machen keine großen Schäden im Wald. Das wisst ihr ja auch schon. Und jetzt hat man ein eisernes Pferd entworfen. Das gibt es allerdings auch schon ein bisschen länger. Eine Rückeraupe. Also sieht aus wie ein kleiner Panzer oder eben eine kleine Baumaschine oder so. Also so klein ist es ja auch nicht. Die wiegt 7 Tonnen. Nee, die zieht 7 Tonnen. Ups, muss nicht verkehrt sein. Jetzt gucke ich mal gerade, ob das Gewicht hier drin ist. 75 PS. Schafft Steigung aus 45 Grad. Naja, also das Ding ist trotzdem schwer. Und das ist fatal. Warum? Mit dieser Rückeraupe, das ist ein relativ schmales Ding, fährt man jetzt überall zwischen den Bäumen durch. Nicht nur auf den Rückegassen, sondern überall. Es macht ja keinen Schaden, ne? Es hat ja breite Reifen, also Raupenketten. Und denkt, dazu würde ich gerne mal eine Studie sehen, die auch tief geht. Forstwissenschaftliche Studien zu diesem Thema untersuchen häufig die Böden nicht tiefer als 20, 30 Zentimeter und sagen, passiert doch gar nicht viel, ne? Nee, Leute, ihr müsst 1 bis 2 Meter tief gucken. Und so eine Maschine hat einen Motor, die brummt. Und es ist die Vibration, die die Bodenverdichtung macht. Und jetzt fährt man leider, anstatt nur, das wäre ja wenigstens schon mal etwas auf diesen Linien, die sie sich Rückegassen nennen, das sind letztendlich Maschinenwege. Jetzt fährt man auch überall noch zwischen den Bäumen rum und macht dort auch Bodenschäden. Also ich finde das ganz furchtbar. Ein typisches Forstspielzeug, mit dem man auch in den letzten Winkel noch reinfahren kann. Und es wird behauptet, sie mache keine Schäden. Also ich finde das mehr als grenzwertig und würde sagen, auf gar keinen Fall im Wald benutzen.
Musik So, das war jetzt erstmal Teil 1 dieser Fragenfolge. Also schon mal ganz vielen Dank, dass ihr mir wieder so fleißig euer Feedback und eure Anregungen geschickt habt. Den zweiten Teil eurer Fragerunde gibt es, wie erwähnt, in 2 Wochen bei Wald aktuell. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Tschüss! Schön, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch den Podcast einfach auf RTL Plus, Apple Podcasts, Spotify oder irgendeiner anderen Plattform. Und über eine Bewertung bei Apple Podcasts würde ich mich auch sehr freuen. Übrigens könnt ihr dort auch gerne kommentieren. In der Podcast-Beschreibung findet ihr auch einen Link zur Waldakademie. Da könnt ihr mal ein bisschen stöbern. Und jetzt gibt's zum Abschluss noch etwas Waldatmosphäre für zu Hause. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.